Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 4 und 5 der 57. Sure, der Sure Hadid.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sitt أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء
والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen die Rede von der Erschaffung der Welt ist, deren Regie in der Hand des allgegenwärtigen und allmächtigen Gottes liegt, von dem alles ausgeht und zu ihm zurückkehrt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott ist der, der die Himmel und Erde in 6 Tagen schuf und mit der Herrschaft über sie begann. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr hervorkommt. Und er weiß, was vom Himmel niederkommt und was zu ihm aufsteigt. Wo immer ihr auch seid, er ist mit euch. Und was immer ihr auch tut, er weiß es. Sein ist die Herrschaft über Himmel und Erde, und zu ihm kehrt alles zurück.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 11. April 2022, gleich dem 22. Fahrwahl, den 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Richtung Licht«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Dahenschattens von der geehrten Khadija. Friede sei mit ihr. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Oh, eine Kufta Meter, sorry. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran plant Gespräche mit Nachbarn über Wasserrechte inmitten von Dürre und Sandstürmen. Außenamtssprecher: Rote Linien Irans in Wien vollständig eingehalten, mehr als ein Thema bleibt noch offen. In Pakistan bricht Protest aus, als Khans Partei droht, massenhaft zurückzutreten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran plant Gespräche mit Nachbarn über Wasserrechte inmitten von Dürre und Sandstürmen. Der iranische Außenminister Ghaban, die Außen-, Innen- und Energieministerien hätten einen gemeinsamen Ausschuss gebildet, um die Probleme im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Flüssen und dem Bau von Staudämmen in einigen Nachbarländern weiter zu verfolgen, und fügte hinzu, dass Teheran bilaterale Gespräche mit der Türkei und dem Irak und Afghanistan über die Probleme geführt habe. Hossein Amir Abdollahian sprach über die Maßnahmen, die am Montag unter der Raisi-Regierung in Bezug auf die Wasserdiplomatie ergriffen wurden, und sagte, das Außenministerium habe einen Ausschuss gebildet, der bisher bis zu 3 Sitzungen einberufen und die Bemühungen mit dem Energieministerium koordiniert habe. Zudem wurde zwischen dem Außen-, dem Innen- und dem Energieministerium ein Ausschuss gebildet, um auf Expertenebene die Fragen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Flüssen und dem Bau von Staudämmen in einigen Nachbarländern zu untersuchen, fügte der Minister hinzu. Amir Abdollahian bemerkte weiter, dass er mit seinem türkischen Amtskollegen Gespräche über Staudämme am Fluss Aras geführt habe, von denen er sagte, dass sie effektiv sein könnten. Er fügte hinzu, dass er ein ähnliches Treffen mit der irakischen Seite abgehalten habe. Irans hoher Diplomat sagte weiter, dass Teheran auch mit der Übergangsregierung in Afghanistan über Wasserrechte gesprochen habe. Er fügte hinzu, dass ein ähnlicher Schritt in Bezug auf die mit Afghanistan geteilten Wasserressourcen unternommen wurde und wir weitermachen müssen, um ein Ergebnis zu erzielen. Außenamtssprecher: Rote Linien Irans in Wien vollständig eingehalten, mehr als ein Thema bleibt noch offen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, keine der roten Linien Teherans sei im Verlauf der Wiener Gespräche über die Wiederbelebung des Abkommens von 2015 aufgegeben worden, und betonte, dass vor einigen Monaten ein schwaches Abkommen hätte erzielt werden können, wenn die iranischen Unterhändler die roten Linien des Landes aufgegeben hätten. Die roten Linien werden bis heute beachtet. Wenn wir sie überschreiten wollten, hätten wir schon vor einigen Monaten eine Einigung erzielt. Wir haben noch nicht den Punkt erreicht, der darauf hindeutet, dass die amerikanische Seite ihren Verpflichtungen nachkommt, sagte Said Khatibzadeh am Montag bei einer wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran. Er betonte, dass es Teheran darauf ankomme, dass die iranische Nation die wirtschaftlichen Vorteile der Aufhebung der Sanktionen genießen könne. Wir wissen wirklich nicht, ob wir eine Einigung erzielen werden oder nicht, weil die Vereinigten Staaten noch nicht die notwendige Entschlossenheit gezeigt haben, um eine Einigung zu erzielen, sagte Khatibzadeh. Auf die Frage, ob die Quds-Brigade der iranischen Revolutionsgarden, IRGC, nach Abschluss der Gespräche auf der Liste der US-Sanktionen bleiben wird oder nicht, sagte er, der maximale Druck muss vollständig aufgehoben werden. Was übrig bleibt, ist mehr als ein Thema. Alle Komponenten des maximalen Drucks müssen entfernt werden. Bis zu diesem Tag warten wir auf die Entscheidung Washingtons und schreiten im Rahmen der eindeutigen Interessen der iranischen Nation voran, betonte Khatibzadeh. In Pakistan bricht Protest aus, als Khans Partei droht, massenhaft zurückzutreten. Die politische Krise in Pakistan verschärft sich, als Mitglieder der Partei von Imran Khan einem Tag nach seinem Rücktritt als Premierminister nach einem Misstrauensvotum im Parlament drohen, massenhaft zurückzutreten. Die 1996 von Khan gegründete Pakistan Tahrik-e-Insaf, PTI, nominierte am Sonntag den ehemaligen Außenminister Shah Mahmood Qureshi als Kandidaten für das Amt des Premierministers und sagte, ihre Mitglieder würden massenhaft zurücktreten, sollte er verlieren. Die PTI hat beschlossen, aus den Versammlungen auszutreten. Und dieser Prozess wird nach der morgigen Wahl des Premierministers von der Nationalversammlung aus beginnen, twitterte Parteisprecher Fawad Chaudhry auf Urdu. Khan verlor am Samstagabend ein Misstrauensvotum gegen seine Führung, nachdem Oppositionsparteien nach Tagen des Dramas einen Antrag gegen ihn gestellt hatten. Die Abstimmung wurde durchgeführt, nachdem der oberste Gerichtshof des Landes zugunsten der Oppositionsparteien entschieden und erklärt hatte, Khans Schritt sei verfassungswidrig. Oppositionsführer Shehbaz Sharif, der jüngere Bruder des dreimaligen Premierministers Nawaz Sharif, führte den Versuch an, Khan zu stürzen. Es wird allgemein erwartet, dass er am Montag zum neuen Premierminister des Landes ernannt wird. Khan, der das Weiße Haus während seiner gesamten Amtszeit verärgert hatte, hat Washington beschuldigt, seinen Sturz organisiert zu haben. Seit Khan 2018 an die Macht kam, hatte er eine anti-amerikanische Rhetorik übernommen und gleichzeitig den Wunsch geäußert, Pakistan enger mit China und seit kurzem mit Russland auszurichten. Unterstützer von Khan veranstalteten Massenkundgebungen in mehreren Städten im ganzen Land, um gegen den Sturz des Premierministers zu protestieren. Israelische Streitkräfte erschießen tödlich zwei palästinensische Frauen. Israelische Streitkräfte haben zwei palästinensische Frauen bei verschiedenen Vorfällen im besetzten Westjordanland inmitten einer Eskalation der Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten erschossen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums eröffneten die israelischen Streitkräfte beim ersten Vorfall am Sonntag das Feuer auf eine palästinensische Frau, identifiziert als Rada Ibrahim Sabatien, während sie einen Militärkontrollpunkt in der Nähe des Dorfes Husan westlich der Stadt Bethlehem überquerte, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Das Opfer im Alter von über 40 Jahren starb in einem Krankenhaus in der Stadt Beit Jala im Westjordanland, wo sie zur Behandlung gebracht wurde, nachdem sie aufgrund einer gerissenen Arterie einen massiven Blutverlust erlitten hatte, teilte das Ministerium mit. Das israelische Militär behauptete, seine Truppen hätten Warnschüsse in die Luft abgefeuert, als sich die Frau ihnen näherte, bevor sie auf den Unterkörper des Verdächtigen schossen. Die Frau, eine verwitwete Mutter von 6 Kindern, wurde dann zur Behandlung zum Roten Halbmond gebracht, sagte das israelische Militär und fügte hinzu, dass es den Vorfall untersuche. Beim zweiten Vorfall, wenige Stunden später am Sonntag, soll eine Palästinenserin versucht haben, einen Messerangriff auf einen israelischen Grenzpolizisten in der Stadt Al-Khalil, auch bekannt als Hebron, durchzuführen. Sie wurde von israelischen Streitkräften angeschossen und getötet. Das israelische Militär sagte in einer Erklärung, dass die Palästinenserin an einem der Kontrollpunkte ankam, an denen die Grenzpolizei stationiert ist, und einen von ihnen leicht verletzte. Die Palästinenserin wurde dann von israelischen Streitkräften getötet. Sanaa. UNO muss massive Verstöße der saudischen Kriegskoalition gegen den Waffenstillstand verhindern. Der Leiter des Verhandlungsteams der Regierung der Nationalen Rettung des Jemen, Mohammed Abdussalam, ist am Sonntag in der omanischen Hauptstadt Maskat mit dem UN-Sonderbeauftragten für den Jemen, Hans Grundberg, zusammengetroffen. Ich habe dabei den UN-Sonderbeauftragten für den Jemen aufgefordert, sich für die Beendigung der Verstöße der saudisch geführten Militärkoalition gegen den Waffenstillstand einzusetzen. schrieb Abdussalam auf Twitter. Er fügte hinzu, bei diesem Treffen leiteten wir die Diskussion über die humanitäre Akte des Jemen ein. Dabei sei auch die Notwendigkeit unterstrichen worden, die Wiederaufnahme von Flügen von dem Flughafen Sana'a zu beschleunigen und die Einfahrt von Schiffen in den jemenitischen Hafen zu erleichtern. Im Jemen ist am 2. April 22 Uhr MESZ, also 23 Uhr Ortszeit, eine fünftägige Feuerpause in Kraft getreten. Innerhalb einer Woche nach dem Beginn der sogenannten militärischen und humanitären Waffenpause haben die saudisch-emiratischen Koalitionstruppen den verkündeten Waffenstillstand 1647 Mal verletzt. Deutschland – Proteste gegen antirussische Aktionen. In Deutschland lebende Menschen russischer Abstammung haben am Sonntag mit einem Autokorso gegen antirussische Aktionen in diesem Land protestiert. An der Protestaktion nahmen hunderte Deutsche mit russischen Wurzeln, mit Wagen und Motorrädern teil. Angesichts der antirussischen Maßnahmen in Deutschland sind deutsche Entscheidungsträger über die Folgen des Ukraine-Krieges für Deutschland besorgt. Angriffe auf die russische Community in Deutschland haben sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine vervielfacht. Laut des deutschen Bundesministeriums verzeichneten die Behörden in ganz Deutschland seit Kriegsbeginn Ende Februar 383 antirussische Straftaten und 181 anti-ukrainische Delikte. In Deutschland leben 1,2 Millionen Menschen russischer Abstammung und 325.000 ukrainischstämmige. Seit Kriegsbeginn hat Deutschland mehr als 316.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Der Krieg in der Ukraine begann am 24. Februar und dauert mittlerweile 6 Wochen. Als Reaktion auf die wiederholten Forderungen der Ukraine nach einem baldigen NATO-Beitritt, Millionen Zahlungen aus dem Westen und die Truppenbewegungen der NATO nahe der ukrainischen Grenze zu Russland und auf Bitte der Präsidenten von Donetsk und Luhansk in der Ostukraine an militärische Unterstützung befahl Präsident Wladimir Putin am 24. Februar die Sonderoperation in der Donbass-Region. Daraufhin griff die russische Armee ukrainische Militärstellungen unter Einsatz von Kampfflugzeugen, Artillerieeinheiten und Raketen an. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 13 Grad, Mashhad 16 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 21 Grad und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Fronten bewegen sich in der Ukraine. Es gibt beiderseitige Entgegenkommen und einen teilweisen russischen Truppenrückzug im Norden und Nordosten. Das Problem ist, dass das bankrotte Washington seine Jagd nach realen Werten wie Bodenschätzen nicht aufgeben kann, ohne seine extrem überdehnte Dollarwährung und deren Weltherrschaft zu gefährden, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Die Neue Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den 5. und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Horstel, Sie sagten gerade in Ihren Ausführungen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika einem Ende des Krieges im Wege stünden. Aber wie stehen die Europäer, die davon nur Schaden ertragen, weil die USA weit von der Szene sind, während die europäischen Länder nun wirklich von den, vom russischen Gas vor allem abhängig sind?
Ja, das ist eine interessante Frage. Aber Sie haben etwas sehr Interessantes in Ihrer Frage gesagt. Darauf würde ich gerne noch mal kurz eingehen. Sie sagen, die Amerikaner stehen einem Frieden hier in Europa und mit der Ukraine entgegen. Nein, es ist etwas anderes. Ihr innewohnender, aggressiver, kranker Drang gegen andere Völker, in diesem Fall eben gegen Russland, der ist nicht erledigt. Sogar wenn es zu einem Friedensschluss käme, wäre ja die Pleite der USA nicht überwunden. Wäre der aggressive Drang der in den USA herrschenden Finanzmafia, ja, dieses berühmten Deep State Konglomerats, das wäre nicht erledigt. Und wenn sozusagen die Kriegsgründe und die Gründe eines Konflikts nicht erledigt sind und man schließt nach außen hin Frieden, muss dieser Frieden sehr brüchig sein. Das ist mal die Grundlage davon. Also eine Krieg oder Frieden ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ob Washington irgendwann mal glaubwürdig aufhört, sich auf der ganzen Welt wie ein Teufel aufzuführen. Ja, das ist das Entscheidende. Und ich fürchte, das wird nicht gehen ohne tatsächlich eine Zerschlagung der amerikanischen Macht. Das ist eine traurige Sache, die ich hier als Deutscher sage. Und ich kann nur sagen, ich mag Amerikaner sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ein tolles Volk mit sehr guten Ansätzen, das entsetzlich regiert wird. Das ist die Lage. Und wie kann man denn einen Schaden vom amerikanischen Volk fernhalten, wenn man das furchtbare dort regierende Deep State und Kartellmafia-System entmachten will? Das ist etwas. Diese Frage habe ich für mich nicht gelöst, die können wir heute nicht klären, aber das ist der Konflikt, der da zu Buche steht, wenn man da eine politische Analyse macht und soll da Handlungen daraus ableiten. Und jetzt aber zu den Europäern. Die Europäer haben ganz andere Interessen als die USA. Es ist überhaupt nicht im europäischen Interesse, dass die NATO sich dermaßen ausdehnt. Es ist überhaupt nicht im europäischen Interesse, dass man sich mit dem großen, starken Nachbarn Russland in dieser Form zerstreitet. Wir sind jetzt bereits wirtschaftlich an der Kante und sind jederzeit in der Lage, vollkommen in den Wirtschafts- und Finanzcrash hineinzufahren, wenn diese Situation hier weiter andauert. Und das ist im Grunde auch für Russland natürlich traurig, weil es potente Partner verloren hat. Aber ich sehe ja, was die Mafia-Medien bei uns veröffentlicht. Gestern der Spiegel zum Beispiel. Es sei ja wohl gar nicht denkbar. Deutsche Industrielle träumten ja davon, dass der Zustand von vor dem Krieg wiederhergestellt würde. Daran sei ja niemals mehr zu denken. So, da sieht man genau, wo die Deep State Mafia hin will mit uns in den Dauerkonflikt gegen Russland.
Herr Hostel, Sie sagten, da muss ich nochmals eine Frage aus Ihren Ausführungen stellen. Ein Frieden, sagten Sie, wäre zu zeitbrüchig. Wann ist denn Frieden nicht brüchig?
Ein Frieden ist dann stabil, wenn die innere Lage der beiden oder der mehreren Vertragspartner diesen Frieden als, wie soll man sagen, erstrebenswert ansieht. Wenn es so ist, dass das von den wesentlichen Kräften mitgetragen wird und man hier einen wichtigen, auch tieferen Drang nach einem Frieden merkt. Und ich sehe allerdings in der bei uns regierenden Deep State Mafia einen gewaltigen Drang, einen großen Krieg anzuzetteln und möglichst viel Bevölkerung dabei zu vernichten. Das ist historisch vollkommen neu. Erstmals in der Menschheitsgeschichte werden wir regiert von Regierungen, die bereit sind, die willens sind, den Plan haben, große Teile ihrer Bevölkerungen zu vernichten und gesundheitlich zu beschädigen. Das ist vollkommen, wie soll man sagen, ohne jeden Vorlauf in der Geschichte. Das gibt es nicht, solange es Menschen gibt. Und das ist die tatsächliche Lage und das macht es so brandgefährlich zurzeit. Und ich bin mir sicher, dass die russische Seite das sieht und deswegen auch vorsichtig ist und einen Teil der Truppen zurückgenommen hat, weil sie im Moment, glaube ich, auch in einem Nachdenken begriffen ist, wie das Ganze weitergehen soll. Das wird sehr spannend werden, denn es gibt ja immer noch die vielen russischen Menschen in der Ukraine, die im Fall eines weiteren Konfliktes, der jetzt schon feststeht, sozusagen, ob wir jetzt einen Frieden schließen oder nicht einen Frieden schließen, ob jetzt die Kämpfe abflauen oder nicht abflauen oder wie auch immer das geregelt wird, die Auseinandersetzung bleibt um die Frage, was ist mit den russischen Menschen in der Ukraine? Wie kann Russland die schützen? Und das sind solche Dinge, da sagt man do or die, ja? Mach es oder geh unter. Eine russische Regierung kann es sich nicht leisten, dem eigenen russischen Volk zu erklären, tut uns leid, unsere Brüder und Schwestern auf der anderen Seite der ukrainischen Grenze, die müssen wir leider verloren geben. Das wird nur ganz schlimm enden und können wir gar nichts für die tun. Und die sind ihren Nazi-Kräften in der Bevölkerung, die antirussisch sind, bis zum Toten umfallen, sind die ausgeliefert und wir können ihnen nicht helfen. Meinen Sie, was ja, könnten es größere Flüchtlingsregelungen anzustreben? Das ist die Lage. Und wenn wir von den europäischen Interessen noch ein letzter Satz dazu sprechen, müssen wir davon sprechen, dass die ja nicht regieren. Wir werden aus Washington regiert. Washington ist die Bestimmungsmacht über Europa und wir haben zu gehorchen. Und das merken wir auf Schritt und Tritt. Wir haben die EU überdehnt, wir haben die NATO überdehnt. Wir haben zig Jahre aggressive Politik mitgemacht, die gegen unsere Interessen war. Alles Mumpitz, dummes Zeug und kriminell, haben es trotzdem getan. Und da gibt es auch keinen Ausweg, solange Washington hier herrscht.
Herr Hostel, wie sehen Sie dann die weiteren Entwicklungen in diesen Kampfhandlungen?
Ich bin voller großer Besorgnis. Alle Russen, die ich spreche, und ich habe ständig Kontakt mit Russen, sind ganz, ganz schwer besorgt, schwer gezeichnet von Sorge, kann man nur sagen. Weil sie genau dieses Dilemma sehen, das ich gerade beschrieben habe. Und ich kann sozusagen Russland nur Festigkeit, Kraft und Mut und Zuversicht auch aus einer glorreichen Geschichte heraus wünschen, um dieses durchzustehen. Denn wenn nicht, ist die Katastrophe gewaltig. Lassen Sie uns das zusammen anschauen. Wir haben dieses globale, amerikanisch beherrschte und langsam von den Chinesen auch aufgenommene Deep State-Regime. Die Chinesen haben in ihrem Innern eine Kontrollpolitik angefangen für die Bevölkerung. Das entspricht vollkommen dem Bild, das unser Deep State, unser Weltwirtschaftsforum in Davos und so weiter anstrebt. Die Vollkontrolle der Bevölkerung, die nichts zu sagen hat, keine Macht hat und einfach nur Verfügungsmasse ist. Und gesundheitlich beschädigt. Das ist etwas, was in China tatsächlich schon stattfindet und ich habe Angst vor dieser Vision. Ein Partner oder Partner überhaupt sehe ich hier in zwei Richtungen. Ich sehe Partner gegen eine solche Welt, in der eine kleine Clique über Menschen herrscht und sie als Kanonenfutter und sonst was missbraucht, sehe ich in Russland und allerdings in der islamischen Welt wegen der klaren Aussagen im Koran gegen Finanzspekulation. Das ist eine wichtige, stabile und innerlich funktionierende Grundlage. So, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle zusehen müssten, wie Russland destabilisiert wird, dann gehen unsere Hoffnungen gegen Null, weil die islamische Welt nicht besonders einig ist, sich gerne verschiedenen Richtungen anschließt, sich eher untereinander zerstreitet, als, ich will mal sagen, den Wert der Umma, der Gemeinschaft aller islamischen Gläubigen zu erkennen. Das ist alles sehr traurig. Wir brauchen Russland, wenn wir die Welt in einer Form weiterführen wollen, die allerdings ganz hervorragend zu werden verspricht, weil wir so viele Technologien haben, zum Beispiel kostenlose Energieversorgung, die tatsächlich geeignet sind, den Globus von der Ausstattung mit Nahrungsmitteln und, wie soll man sagen, eine sichere Wohnung und eine gute Ausstattung des Lebens und so weiter, wirklich so gut zu versorgen, dass niemand mehr klagen müsste. Das ist heutzutage möglich, wird aber von den gleichen Machtkartellen verhindert, die uns regieren. Wir dürfen diese tollen, zur Verfügung stehenden, erprobten Energietechnologien zum Beispiel nicht anwenden.
Vielen Dank, Herr Hostel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharotny.
Ja, vielen Dank.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Dieses Mal, liebe Hörerfreunde, besprechen wir die Sure 54, Ramal, zu Ende. In den Versen 43 bis 46 wird folgender Inhalt offenbart.
أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
Sind etwa eure Ungläubigen in Mekka besser als jene da, oder gibt es für euch einen Freispruch in den Schriften? Oder sagen sie, wir halten zusammen und werden siegen, keine Macht kann uns eine Niederlage bereiten. Diese Schar wird gewiss besiegt werden, und sie werden den Rücken kehren und die Flucht ergreifen. Ja, die Stunde des Gerichts ist der ihnen versprochene Zeitpunkt, und die Stunde ist noch schrecklicher und bitterer. Die Sure Ramal handelt vornehmlich von dem üblen Schicksal früherer aufrührerischer Völker. Die obigen Verse wenden sich nun an die Götzendiener in Mekka. Warum lassen sie sich nicht belehren und warum stellen sie nicht die Götzenverehrung und ihr hässliches Tun ein? Denken sie etwa, dass sie besser seien als vergangene Völker, die ein schlimmes Ende fanden? Denken Sie, dass Ihr Unglauben und Ihre Widerspenstigkeit weniger schlimm seien als deren unheilvolles Verhalten und Gott Sie deshalb nicht strafen würde? Oder haben Sie von Gott eine Garantie dafür erhalten, dass er Sie von seiner Strafe befreit? Vielleicht halten Sie sich auch für so stark, dass niemand gegen Sie ankommt und dass Sie gegenüber dem Willen Gottes standhalten können. Der Koran sagt zu den Götzendienern in Mekka: Gott braucht es nur zu wollen, und diese kleine Gruppe von Muslimen wird euch besiegen. Eure Gruppe wird auseinandergetrieben werden, und ihr werdet die Flucht ergreifen. Dies wird euer Schicksal in dieser Welt sein, und mit Sicherheit wird eure Strafe am jüngsten Tag sehr viel härterer und bitterer als das ausfallen. Wir lernen: Erstens, Überlegenheitsgefühl und Selbstherrlichkeit können den Menschen ins Unglück stürzen. Zweitens, wir sollten uns nicht auf die eigene Macht und Möglichkeiten oder auf die Unterstützung von anderen verlassen, sondern wir sollten uns auf die unendliche Macht Gottes stützen und auf ihn vertrauen. Wir sollten uns vor unangemessenem Stolz hüten. Drittens, die Niederlage des Unglaubens und des Unrechts ist ein festes Versprechen Gottes, und die Macht der Ungläubigen und Unrechttuenden wird nicht ihren Untergang verhindern. Es folgen die Verse 47 bis 50 der Sure Ramal.
Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
Gewiss, die Übeltäter befinden sich im Irrtum und Feuer. Am Tag, da sie auf ihren Gesichtern ins Höllenfeuer gezerrt werden und ihnen gesagt werden wird, kostet die Berührung des Höllenbrandes. Gewiss, wir haben alles in bestimmtem Maß erschaffen. Und unser Befehl ist nur ein einziges Wort, so schnell wie ein einziger Augenblick. Die vorherigen Verse führten die Bestrafung der Übeltäter im Diesseits vor Augen. Und in den obigen Versen geht es nun um deren harte Strafe im Jenseits. Die Übeltäter haben im Diesseits nicht den rechten Weg gewählt, sondern sind von ihm abgewichen und daher in die Irre gegangen. Das Resultat war, dass es ihnen im Leben zur Gewohnheit wurde, Sünden und Gott ungehorsam zu begehen. Es ist klar, dass diese Leute im Jenseits nicht bereit sind, auf eigenen Füßen die Hölle zu betreten. Sie werden daher von den Höllenwächtern zum Feuer geschleift, um dort voll die sengende Hitze des Höllenbrandes zu verspüren, etwas, dessen Existenz sie im Diesseits zu leugnen pflegten. Es gibt Leute, die die jenseitige Bestrafung von im Diesseits begangenen Sünden für unverhältnismäßig hart halten und bezweifeln. Aber Gott räumt mit diesem Zweifel auf, indem er klarstellt, ähnlich wie in der Schöpfungsordnung für alles ein bestimmtes Maß festgelegt wurde, gehorcht auch die Straf- und Belohnungsordnung Gottes einem genauen Maß. Das göttliche Urteil ist daher gerecht und angemessen, auch wenn der eine oder andere aufgrund der eingeschränkten menschlichen Kenntnis von der Wahrheit im Geiste dies in Frage stellen könnte. Wir sehen, erstens, wir sollten sorgfältig und überlegt den richtigen Weg durchs Leben wählen, damit wir das gewünschte Ziel erreichen. Denn andernfalls geraten wir auf Abwege, auf denen uns Ziellosigkeit und Ratlosigkeit befallen. Zweitens, ähnlich wie der Himmel und die Erde Dinge der diesseitigen Welt sind, die Gott erschaffen und für die er eine gerechte Ordnung und ein bestimmtes Maß festgelegt hat, werden auch in der kommenden Welt das Paradies und die Hölle aufgrund der göttlichen Gerechtigkeit errichtet werden und wird das göttliche System für Bestrafung und Belohnung einem festgelegten Maß gehorchen. Die Sura 54, Ramar, schließt mit den folgenden fünf Versen.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرْ في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
Und wir haben doch früher bereits euresgleichen, die wie ihr ungläubig waren, vernichtet. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Alles, was sie getan haben, steht in den Schriften. Alles, ob klein oder groß, wird in Zeilen niedergeschrieben. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Bächen sein, am Sitz der Wahrhaftigkeit, bei einem allmächtigen Herrscher. Diese letzten Verse der Sure Ramar enthalten Warnungen an die Übeltäter und frohe Verheißungen an die Rechtschaffenen. Alle sollen aus dem Schicksal der früheren Völker lernen. Es waren wie wir Menschen. Alle sollen wissen, dass keine Tat Gott verborgen bleibt und alle Handlungen, die guten und die schlechten, in ihrem Buch der Taten registriert werden. Das göttliche Bestrafungs- und Belohnungssystem im Jenseits arbeitet vollkommen präzise und aufgrund schriftlicher Belege. Die Werke der Rechtschaffenen werden belohnt, auch wenn außer Gott niemand sie gesehen hat, und den lauteren und rechtschaffenen Menschen wird ein hoher Platz im Jenseits gebühren, von dem sich keiner in dieser Welt eine Vorstellung machen kann. Somit beenden wir die Besprechung der Sura 54, nicht ohne vorher noch einige Anmerkungen hinzuzufügen und wichtige Punkte hervorzuheben, nämlich: Erstens, das Straf- und Lohnsystem Gottes ist gerecht. Vor seinen Gesetzen sind alle Menschen und alle Völker gleich. Zweitens, obwohl Gott alles weiß und er selber am jüngsten Tag der Richter ist, werden alle kleinen und großen Taten des Menschen von Engeln ordentlich und regelmäßig in einem Buch eingetragen, so dass niemand etwas abstreiten kann. Drittens, die Paradiesbewohner werden nicht nur mit leiblichen Freuden belohnt, sondern sie kommen auch in den Genuss von immateriellen Freuden. Denn sie sind in der Nähe der göttlichen Helligkeit und in der Gesellschaft der Propheten und der Imame und der wahren Gottesfreunde und aller Reinen der Welt. Dieser immaterielle Genuss übersteigt unsere Vorstellungen im Diesseits und lässt sich nicht mehr beschreiben.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Vahid Shukuhi mit dem Titel Gule Nargis. Das heißt Narzissenblüte.
بتاب ای مهربان خورشید به روی سینه سردم به بار ابر بارانی به روی قلب پردردم به بار بر این غم کهنه که سنگینه برای من بزن بارون کتر تا بگیره لحظه های من بزن بارون کتر تا بگیره لحظه های من بیا تا با حضور تو دلم از قصه خالی شه منم چشم انتظار تو که داری در دلم بیشه منم چشم انتظار تو که داری در دلم بیشه که داری در دلم بیشه چشام از گریه لبریز، نمیدونی گل نرگس چقدر بی تو غم انگیزه. همیشه جمعه ها بی تو دلم درگیر غم هاشه، بدون تو گل نرگس دلم غرق گناهاشه، دلم غرق گناهاشه. بتاب ای مهربان خورشید،
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Dahenschadens von der geehrten Khadija. Friede sei mit ihr. Weiterhin guten Empfang.
Jedes Jahr jährt sich am 10. des Monats Ramadan der Todestag der Prophetengemahlin Khadija. Ihr zu Ehren haben wir einen kurzen Sonderbeitrag vorbereitet. Khadija war den anderen Gläubigen weit voraus, denn als alle noch an den falschen Traditionen der vorislamischen Zeit festhielten, hat Khadija nach dem Propheten als erste die göttliche Wahrheit anerkannt und sie bezeugt. Zwar hatten einige der anderen schon begriffen, dass Prophet Muhammad recht hat und der Gesandte Gottes ist, sie hatten aber nicht den Mut, ihm offen zu folgen. Aber Khadija bekannte sich mutig zu seiner Lehre. Sie lehnte die falschen Bräuche ab und bekannte sich zum Islam. Khadija gab alles, was sie besaß, für die Verbreitung der monotheistischen Lehre des Islam her. Khadija war in Mekka zur Welt gekommen. Sie war Tochter einer der renommierten Familien des Quraischen Stammes und eine der reichsten Frauen von Mekka. Khadija hatte sich im Gegenteil zu vielen anderen Frauen von den abwegigen Sitten der vorislamischen Zeit freigehalten. Wegen ihres Anstandes wurde sie Tohere, das heißt rein genannt. Alle brachten ihr besonderen Respekt entgegen. Sie besaß Wissen und hatte vor ihrem Vetter, einen Gelehrten, gehört, dass Gott das Kommen seines letzten Propheten verheißen hat, und daran glaubte sie. Khadija gilt als Symbol für eine kluge Frau. Sie leistete einen nützlichen Beitrag in der Gesellschaft, indem sie Handelsgeschäfte mit ihrem Kapital betrieb. Ihre Stellung machte sie jedoch nicht hochmütig und auch deshalb wurde sie von den anderen geschätzt. Khadija erfuhr über Muhammad Salawatullah alai. Sie hörte, dass er ein zuverlässiger junger Mann ist. So beauftragte sie ihn, einer ihrer Handelskarawanen zu leiten. Hazrat Muhammad schloss für Khadija erfolgreiche Handelsgeschäfte ab. Ein Diener Khadijas hatte unterwegs das außerordentlich anständige Verhalten Muhammads beobachtet und Khadija nach seiner Rückkehr von dessen Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Edelsinn berichtet. Khadija war gottgläubig und liebte die Ehrlichkeit. Ihr Vertrauen in Muhammad wuchs. Aus dem Gesicht des jungen Muhammads leuchtete ihr Spiritualität entgegen. Er hatte etwas Erstaunliches an sich, war milde und freundlich, hatte ein lauteres Wesen und litt unter der Ignoranz und Unwissenheit der Menschen. Muhammad versuchte, den Entrechteten zu helfen und wollte die Menschen aus der Versklavung und dem Elend befreien. Er besaß lauter hervorragende Eigenschaften, und so kam es, dass Khadija den Wunsch äußerte, sich mit ihm zu vermählen.
Die Großen des Quraischen Stammes waren sehr verwundert über diese Heirat, aber Khadija begann ein glückliches, wenn auch von Härten begleitetes Leben an der Seite Mohammeds. Khadija lernte nach ihrer Hochzeit noch besser den außergewöhnlichen himmlischen Geist des Propheten kennen und verspürte noch mehr seine Reinheit und Größe. Was er tat und was er sprach, waren Zeichen eines vervollkommneten Menschen. Sie sah Mohammed lange und oft zu Gott beten. Khadija war dankbar und glücklich über ihre Ehe.
Als Prophet Mohammed 40 Jahre alt war, erhielt er die ersten Offenbarungsverse. Verstört kehrte er nach Hause zurück und berichtete Khadija, dass Gott ihn in diesen Versen zu seinem Propheten ernannt hat. Khadija überkam ein eigenartiges Gefühl. Sie lief zu ihrem Vetter Waraqad ibn Nufail und berichtete ihm von diesem Geschehen. Warara gab ihr die Gewissheit, dass Mohammed der erwartete letzte Prophet Gottes ist. Festen Schrittes kehrte Khadija nach Hause zurück. Sie war sehr glücklich und spürte zugleich, dass sie eine neue Aufgabe hatte, die Aufgabe, Mohammed zu helfen und zu unterstützen. Und zu Hause wandte sie sich an ihren Gemahl Mohammed und sagte freudig, »Friede sei dem Propheten Allahs!« Khadija war die Erste, die den Propheten Mohammed anerkannte und an seinen Prophetenauftrag glaubte. Imam Ali sagt, an dem Tag, an dem der Gesandte Gottes zum Propheten wurde, kehrte nur in ein Haus das Licht des Islams ein, nämlich in das Haus des Propheten und Khadijas, und ich war der Dritte, welcher das Licht der Offenbarung und der Prophetschaft wahrnahm. Khadija stellte Mohammed ihren ganzen Besitz zur Verfügung, damit er ihn für seinen Auftrag als Prophet einsetzt. Sie nahm große Härten auf sich und ertrug während des Wirtschaftsboykotts gegen die Muslime 3 Jahre lang ein Leben unter den schlimmsten Bedingungen. Sie stand dem Propheten in allen Situationen zur Seite, teilte seinen Kummer und gab ihm Trost. Der Glauben Khadijas war so stark und sie hat so sehr zum Fortschritt des Islams beigetragen, dass der Prophet gesagt hat, sie gehört zu den 4 auserwählten Frauen der Welt. Ja, Khadija, Friede sei mit ihr, zählt zu den aufrichtigen Gläubigen, denen Gott einen großen Lohn in der Ewigkeit versprochen hat. Der Verlust seiner treuen und treuen Gemahlin Khadija ist für den Propheten vielleicht das traurigste Ereignis im Leben gewesen. Er nannte das Jahr, in dem Khadija starb, Jahr des Kummers und der Trauer. Der Prophet hat immer mit Wehmut an sie zurückgedacht und Tränen traten ihm in die Augen, wenn ihr Name fiel. Er hat gesagt, als mich alle alleine gelassen haben, hat sie mir geholfen. Wir grüßen diese große Dame des Islams, die eine Tochter wie Fatime, Friede sei mit ihr, hervorbrachte und als wertvolles Beispiel den Menschen vorangeht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.